Ludwigshafen und mit einigen anderen Menos und haben sehr viel gesungen und unterschiedliche Präsentationen gemacht, sehr viele Gespräche geführt. Unter anderem war dabei ein Ben Kumuntu aus Belgien, der zu einem Netzwerk namens Lucha gehört. Lucha ist eine kongolesische Organisation, die vor 2 Jahren unseren Michael Sattler Friedenspreis ausgeliehen bekommen hat oder bekommen hat. Lucha hat seit 3 Jahren oder wir haben seit 3 Jahren versucht, Vertreter von Lucha hierher nach Deutschland zu bringen, und wegen Pandemie und einer Reihe von verbundenen Problemen war das bis jetzt unmöglich. Und eigentlich haben wir am Ende, wir hatten uns vor einem Monat gemeldet, oder vor 3 Monaten eigentlich, um Visa oder beantragen. Und das hat leider nicht geklappt, bis vorgestern eigentlich. Also es kommen tatsächlich wahrscheinlich 2 Vertreter aus Kongo, zumindest nach Belgien und teilweise nach Deutschland. Und wir haben unseren Freund Ben, der für 6 Tage hier Lucha vertreten wird und in Rottenburg den Friedenspreis und Lob vom Bürgermeister und Gespräche führen wird. Das ist für uns als DMFK ein immer wiederholendes Projekt. Alle 3 oder 4 Jahre verleihen wir den Preis, und wir haben in der Zwischenzeit sehr viel über Lucha erfahren und auch über die Situation in Ostkongo. Wegen Ukraine, wegen unterschiedlichen Prioritäten erfahren wir es nicht, aber tatsächlich sind 800.000 Menschen in den letzten Monaten vertrieben worden in Ostkongo. Es ist eine schwierige Situation, und wir sind froh, dann Partnerschaften zu knüpfen und Projekte zu unterstützen da. Bei uns als DMFK geht es auch weiter zum Thema Nachhaltigkeit. Wir gründen eine Umweltschutzgruppe namens Gelassen und spenden für Umweltzwecke zusammen. Wir sind weiter auf Lesbos engagiert und unterstützen dort unser Team, unser Menschenrechtsteam und die Arbeit, die sie dort leisten. Ich werde auch 2 Angebote hinten auf den Tisch legen. Wir haben ein Buch, leider nur auf Englisch, zum Leben von MJ Sharp, unser Freiwilliger, der hier beim Military Counseling Network viele Jahre aktiv war und dann in Kongo auch im Bereich Menschenrechts gearbeitet hat und leider gestorben ist. Wir machen auch weiter Israel-Palästina-Studienreisen, ich lege auch Infoblätter dazu auf den Tisch hinten. Wir haben eine vielfältige Reihe von Beziehungen und Partnerschaften, und wir sind sehr froh, auch in Gemeinden unterwegs zu sein, und ich bedanke mich bei euch für die Einladung heute und freue mich auf weiteres Gespräch nach der Predigt. Vor etwa 6 Jahren besuchte ich meinen Bruder Jakob und seine Familie in ihrem Haus. Damals hatte mein Bruder Jakob 2 Kinder, Felix, 4 Jahre alt, und Emily, vielleicht 2 oder 1. Jakob und Felix führten diese Geschichte in einem Sketch auf. Jakob war Samuel, das kleine geweihte Kind im Tempel, und er schlief. Mein Neffe Felix war die Stimme Gottes, und dann auch Eli, der Priester, der alte Priester, der das Tempel beherrscht hat. Felix weckte Jakob auf in seiner süßen Stimme mit hoher Tonanlage. Samuel, Samuel! Und dann wachte Jakob auf, und dann lief Jakob durch das Zimmer und kam zu Felix zurück und sagte: Siehe, ich bin hier. Felix würde sagen: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Und so weiter haben sie es immer wieder gemacht, wie in der Geschichte. Endlich hört Samuel Gott zu, und dann kommt's zu Ende. Über die Vernichtung von Elis Familie hat mein Bruder Jakob nicht geredet. das ist was, das, was als nächstes kommt. Felix und Jakob haben diesen Sketch dreimal gemacht während unserem Besuch da. Beim zweiten und beim dritten Mal hat meine kleine Nichte Emily auch eine Rolle gespielt. Jedes Mal, wenn mein Bruder Jakob einschlief, kam Emily nach ein paar Augenblicken zu ihm und kletterte auf ihn, auf den Boden, und rief, Cock-a-doodle-doo! Das sagt der Hahn auf Englisch beim Sonnenaufgang. Sie merkte, dass er schlief und ihr erster Gedanke war, den schlafenden Mann wie einen Hahn aufzuwecken. Meine beliebte Nichte Emily stürzte sich in die biblische Geschichte und machte sie ehrlich gesagt viel besser. Dieser Text stand in der Losung für heute. Ich schätze die Losung. Es gehört für mich zur spirituellen Disziplin des Heiligen Schriftlesens, Texte aus der Losung für Predigte zu verwenden, auch wenn sie nicht das erste Thema oder die erste Geschichte sind, was mir auf dem Herzen liegt. Für mich ist es ein Teil des Hörens auf Gott, wie wir versuchen, uns bewusst überraschen zu lassen und nach etwas Neuem in der Schrift zu suchen. Es ist zu einfach für mich, nach einem Abschnitt über soziale Gerechtigkeit oder Krieg oder die Beziehung des Menschen zur Natur zu suchen und darüber zu predigen. Wir wollen und wir müssen versuchen, Gottes Wort zu hören, Gottes vollständiges Wort. Und das ist das Thema dieser Predigt heute, das Hören auf Gott. In dieser Geschichte aus der Losung sehen wir mehrere Aspekte von Gottes Stimme in der Bibel. Das erste, was wir lernen, ist, dass Gott nicht immer dabei ist, etwas laut und direkt zu offenbaren. Und zu der Zeit gab es kaum noch Offenbarung, lesen wir. Diese Geschichte ist außergewöhnlich, nicht nur im Leben dieser Menschen, sondern in dieser Zeit, vielleicht in dieser Region, vielleicht in der Welt. Ich habe nur mit wenigen Menschen gesprochen und von wenigen gehört, die glauben, dass sie so direkt Kontakt mit Gott geknüpft haben. Auch heute ist das ziemlich einzigartig. Von 1. Samuel 3 können wir noch mehr über die Stimme Gottes lernen. In dieser Geschichte geht es zwei Personen. Die eine ist Samuel, dessen Mutter Hannah sich nach einem Kind sehnte und bei Samuels Geburt ein Lied wie das Magnificat von Maria sang. Samuel ist Gott geweiht und lebt im Tempel, praktisch eigentlich als Dankopfer seiner Mutter. Die andere Figur in der Geschichte ist Eli. Eli ist ein alter Priester. Er ist ein Nachkomme Aarons und einer der Leviten. Gott versprach, dass seine Familie für immer Gottes Priester sein würde. Eine traditionelle Chronologie der Bibel würde behaupten, dass seine Familie, die Israeliten, 450 Jahre lang als Priester teilweise geführt hat. Elis Söhne sind jedoch korrupt. Sie nehmen Lebensmittel aus dem Tempel und haben Sex mit Frauen, die dort helfen, wahrscheinlich zwangsweise. Wir lernen aus dieser Geschichte, dass Gottes Geist uns überrascht und geht, wo er will, auch der Name des nächsten Liedes. Gott sieht Samuel, ein kleines Kind, das durch die Liebe seiner Mutter an Gott verbunden war, den Söhnen der Priester vor. Das ist eigentlich eine Revolution in einer Ordnung, die Gott dem Volk absolut versprochen hatte und die angeblich 450 Jahre existiert hat. Die Israeliten dachten, sie wüssten, wie sie die Stimme Gottes hören können, durch die Priester, die Leviten, und zwar die Familie von Aaron. Doch Gott geht durch diese Geschichte einen neuen Weg. Genauso wie damals sehen wir heute, dass die Inspiration Gottes anscheinend ändert. Etwas, das am Anfang so gut ist, wird irgendwie schlecht. Menschen, die 5 Jahre lang in einer Führungsposition wirklich gute Ideen haben, werden selbstgefällig oder gierig. Ich sage gar nichts zu eurem Entscheidungsprozess mit dem Pastor hier. Einfach nenne Beispiele aus der Welt allgemein. Eine Familie spielt eine wichtige Rolle, eine gute Rolle in einer Gemeinde. Aber mit der Zeit hat sie über die Jahre hinweg zu viel Macht gesammelt und kontrolliert die Gemeinde unsichtbar. Ein Pastor, der anfangs dynamisch ist, bleibt über Jahrzehnte und schafft Probleme. Kennt ihr die Geschichte von dem Jungen, der in der Schule den Preis für den bescheidensten Jungen gewonnen hat? Er hat den Preis dann am nächsten Tag verloren, als er den Preis in der Schule prominent auf der Brust trug. So ist es auch mit dem Reich Gottes. Wir können uns nicht an Gottes Führung und Inspiration klammern, sie bewegt sich. Man kann sie nicht festhalten oder sicher sein, wo genau sie ist. Wir sollten nach dem Reich Gottes suchen, und das ist ein Prozess, suchen. Wir können nicht definitiv damit rechnen, dass wir aus unserem Verstand ausreichend Informationen haben. Und das ist auch okay. Natürlich ruft Gott manchmal Propheten wie Samuel. Aber viel öfter nehmen wir Menschen heute durch konventionelle Methoden Rollen an. Und das ist auch in der Bibel so. Auch Propheten wie Samuel und Mose werden nicht nur einfach gerufen, sie werden gerufen, nachdem sie eigentlich auf dem Weg sind mit der Gemeinschaft Gottes. Eine moderne Vorstellung von Ruf kann sein, ich bin wichtig, ich habe meine Mission, ich muss herausfinden, was sie ist. So denkt man oft über Gott zu hören. Die biblische Vorstellung ist viel anders. Die biblische Vorstellung ist eine Gemeinde als Körper in der Nachfolge Jesu. Und darin sagen wir, wir sind wichtig. Wir haben unsere Mission zusammen. Und wir suchen, wie wir als Individuen da reinpassen. Ich habe vor kurzem nach dem Reich Gottes suchen gesagt. Und ich möchte einen Moment Zeit nehmen, um über das Reich Gottes in der Bibel zu reden. Im Englischen spricht man oft von Gottes Reich bauen. Zum Glück spricht man auf Deutsch nicht so oft davon. Und ich sage zum Glück, weil dies eigentlich gar kein biblisches Konzept ist. Das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes erscheint. Das Reich Gottes kommt nah. In der Bibel ist es eher wie ein Wind als ein Gebäude. Und das Reich Gottes ist wie viele Dinge in der Bibel. Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie Hefe, die aufgeht, wie ein Mann, der Samen in ein gutes Feld sät, wie ein Netz, das herabgelassen wird und viele Fische fängt, wie ein Hausbesitzer, der alte und neue Schätze aus seinem Haus holt. Das sind Bewegungen. Und sie verändern die Welt. Als ich diesen nächsten Teil geschrieben habe, habe ich geschrieben, Gott ist also ein Gott der Bewegung. In dieser Geschichte sehen wir, dass Gott immer wieder versucht, uns zu erreichen und in Bewegung zu setzen. Und das ist, glaube ich, wahr, aber allein können diese Sätze zu unrealistischen Vorstellungen oder Enttäuschung führen. Gott ist ein Gott in Bewegung, aber das heißt nicht, dass alle überall bewegen. Die Hefe geht innerhalb des Brotes auf, genauso wie sie ist oder wo sie ist oder wie, wo sie reingemischt worden ist. Das Netz geht immer wieder runter und kommt immer wieder rauf, und zwar in den gleichen Händen, im gleichen Schiff, im gleichen See, immer wieder. Diese sind schöne Bilder für Dienst an einem Ort für eine lange Zeit. Es gibt Bewegung und es ist auch an einem Ort. Die Samen werden immer wieder im gleichen Feld gesät. Immer wieder, habe ich immer wieder gesagt. In vielen biblischen Geschichten versucht Gott es immer wieder, die Menschen, und die Menschen ignorieren Gott oder verstehen nicht, was Gott von ihnen will. In dieser Geschichte ruft Gott immer wieder Samuel, Samuel, Samuel. Ich habe eine kurze Frage für euch. Wie viele biblische Geschichten können wir nennen, in denen Gott etwas von Menschen will und die Menschen ignorieren ihn oder sind ungehorsam und Gott versucht immer wieder, die Menschen zu erreichen? Wer sind Propheten oder was sind Bibelgeschichten, in denen das passiert?
Jona.
Jona, aha. Jona, andere? Ich versuche immer wieder, euch dazu zu bringen, Geschichten zu nennen. Ja, es gibt schon viele. Also Jona, Mose zu unterschiedlichen Zeiten in seinem Leben, Samuel hier und auch anderswo, Josef, Gideon, Elia. Das ist in der Tat das Muster des ganzen Buches der Richter. Und vielleicht die Geschichte der ganzen Bibel. Gott versucht es immer wieder uns zu erreichen, bis er Jesus schickt. Und dann erzählt auch Jesus sogar ein Gleichnis darüber, das Gleichnis der bösen Weingärtner. Kannst du dich an eine Zeit im Leben erinnern, in der Gott vielleicht immer wieder zu dir gesprochen hat und dich zu etwas gerufen hat? Ich vermute, wenn du lang daran denkst, kannst du schon. Eine Zeit, als du das Gefühl hattest, dass etwas immer wieder auftaucht im Leben und dich bewegt. In der Bibel ist das Gewissen manchmal ein Ort, an dem Gott handeln kann und in unserem Leben auch. Wie immer, wenn es um die Stimme Gottes geht, ist es schwer zu wissen. Und selbst wenn man es weiß, hört man manchmal nicht darauf. Also kommt Gott immer wieder, immer wieder. Hier ist ein weiterer Teil der Geschichte in Samuel. Der Ruf Gottes ist oft eine Antwort auf eine Krise. In dieser Geschichte bricht die Ordnung der Gemeinschaft Gottes zusammen. Gott hatte den Vorfahren von Eli versprochen, dass sie für immer Priester sein würden, und das funktioniert nicht mehr. In der Tat, in dieser Zeit verlieren die Israeliten mehrere Schlachten, sie haben den Bundeslader verloren, Elis Söhne sind korrupt und dann eigentlich sterben sie sogar im Kampf. Samuel in dieser Zeit, in dieser Krise, dient Gott und dient den Israeliten. Und unter seiner Herrschaft töten die Israeliten dann viele Philister und dann sind auch Samuels Söhne furchtbar und Israel will einen König danach. Das Alte Testament ist oft dunkel und verwirrend. Aber worauf ich damit hinaus will, ist, dass wir in der biblischen Geschichte immer und immer wieder einen grundlegenden Zyklus sehen. Die Dinge laufen gut oder sogar sehr gut, die Menschen dann vergessen Gott und das System der richtigen Beziehung zueinander und die Dinge gehen schief. Dann spricht Gott. Gott handelt. Gott ruft die Menschen darauf, Gott und einander wieder treu zu sein. Ich glaube, dass wir in unserer heutigen Welt immer noch Gott hören, wenn wir uns mit Krisen beschäftigen, wie in der Bibel. In den letzten Monaten habe ich mehrfach darüber nachgedacht, als ich mit Menschen sprach, die sich sehr stark in der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge engagieren, wie diese Erfahrung von Beziehung mit Leuten, die leiden, uns als Nachfolger Jesu kultiviert. Schon viele, die sich für Flüchtlinge engagieren, hatten in der Vergangenheit weniger Interesse daran oder weniger Verbindung zu diesen Menschen. Aber durch Krise erfahren wir, wie es ist, Gewalt zu erleben, wie es ist, am Rand der Gesellschaft zu sein, und wir entwickeln Mitgefühl, wir entwickeln Liebe für die Menschen. Es hilft uns, um sie zusammen zu kümmern und auf eine andere Art zu leben. In unserem Leben machen wir bestimmte Erfahrungen manchmal, bei denen wir eine tiefe Empathie empfinden. Im Falle dieser Ukraine-Krise und die Flüchtlingskrise habe ich viele gemerkt, die so, es so erlebt haben und dann im Leben Änderungen gemacht haben. Als ich selbst vor 3 Jahren auf Lesbos war, in der Nacht, als das Flüchtlingslager Moria abgebrannt ist, hatte ich das sehr starke Bedürfnis, darüber zu schreiben und zu sprechen und den Menschen von der Situation dort zu berichten. Was meine Frau und unsere Studienreisegruppe dort gesehen hat, hat uns tief berührt. Zehntausende von Afghanen und Menschen aus Afrika und aus dem Irak mit fast nichts, ohne fließendes Wasser, ohne Hilfe, inmitten der 11 Millionen Olivenbäume von Lesbos. Viele von ihnen waren zu Fuß aus Afghanistan gekommen, als das Land noch nicht als sicher galt für die EU. Dann bezeichnete Europa Afghanistan als sicheres Land, nachdem sie Griechenland schon erreicht hatten. Und die Flüchtlinge wurden abgewiesen. Und obwohl diese Zeit auf Lesbos so störend war, bin ich froh, dass wir dort waren, weil wir Leuten in Deutschland und in den USA erzählen konnten, was wir gesehen haben. Viele Mennoniten und andere Christen und Hilfsorganisationen hörten sich unsere Geschichten an und gaben Geld, um der lokalen griechischen Solidaritätsorganisationen und auch dem Team, das das DMFK unterstützt, zu helfen. Natürlich ist das viel anders als die Krisen, als die Kämpfe der Israeliten zur Zeit Samuels. Und natürlich kann ich nicht sagen, dass Gott wollte, dass Sophie, meine Frau und ich bestimmte Sachen tun, um bei der Krise zu helfen. Aber ich denke, das Gefühl, Gottes Kinder in Not zu sehen und darauf zu reagieren, ist ähnlich in dieser Geschichte, in der Bibel und in unseren Geschichten heutzutage. In diesen Momenten der Hilflosigkeit und des Helfens spürt man Gottes Gegenwart in ganz besonderem Maße. Ich glaube, dass Christen und Christinnen immer noch am meisten von Gottes Liebe erfüllt sind und Gottes Stimme laut und deutlich hören, wenn wir Menschen begegnen, die leiden und wenn wir helfen. In 1. Samuel leidet Eli wegen seinen Kindern und Israel leidet im Krieg. Und Gott kommt in die Situation und hilft. In den Evangelien sagt uns Jesus, dass wir ihm in den Armen begegnen, wenn er sagt, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Das ist etwas, was wir in unserem Gemeindeleben sehen. Wir sind Menschen, die Gott will, dass wir sind, wenn wir uns umeinander kümmern in Krankheit und Leid und Trauer. Das ist es also, was ich euch über das Hören auf Gott zu sagen habe. Erst lest und nutzt die ganze Schrift, auch die anscheinend unwichtigen Texte wie diesen. Zweitens, Gott spricht selten direkt zu uns oder schickt unmittelbare Visionen. Drittens, der Geist Gottes überrascht uns und geht, wohin er will. Viertens, Jesus sagt uns, wie das Reich Gottes für uns als Gemeinschaft Gottes aussieht und darauf richten wir auch unsere Ziele als Individuen. Und Gott versucht manchmal immer wieder, sich uns mitzuteilen, wenn wir unsere Berufung immer wieder ignorieren oder ablehnen. Und schließlich, Gott spricht zu uns in der Krise und ruft uns zur Erneuerung, zur Heilung, zur Barmherzigkeit für diejenigen, die leiden. Ich bete für euch alle im Jahr 2023, dass ihr eine Gemeinde sein werdet, die Erneuerung erfährt und die Halt und die Barmherzigkeit für die Leidenden anbietet. Danke euch für die Einladung heute und Gottes Frieden wünsche ich euch in diesem Jahr.